Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Nach unseren 5 Folgen der Sonderstaffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger informieren wir Sie ab sofort wieder wöchentlich über die wichtigsten wirtschaftlichen Entwicklungen und unsere Recherchen dazu. Den digitalen Hoffnungsträgern werden wir natürlich auch weiterhin Podcast-Schwerpunkte widmen. Anfang kommenden Jahres wird die nächste Reihe fertig sein. Wir informieren Sie dazu an dieser Stelle sowie in unserem Newsletter Der Tag, den Sie kostenlos über managermagazin.de abonnieren können.
Hier ein Hinweis des Werbepartners O2 Business. Unbegrenztes Datenvolumen endlich bezahlbar? O2 Business macht's möglich und bietet Unternehmen unterschiedliche Unlimited-Mobilfunktarife mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei allen Tarifen sind 5G, eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming und ein fester persönlicher Ansprechpartner inklusive. Außerdem nutzen Sie das gerade erst von Connect mit sehr gut ausgezeichnete Netz von O2. Weitere Infos oder ein unverbindliches Angebot erhalten Sie auf o2business.de.
Das Thema, über das wir Sie heute am 1. Oktober 2021 informieren wollen, mehr Milliardäre denn je, wie Deutschlands Superreiche dem Land helfen können. Ich bin Sven Clausen und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Die Reichstenliste des Manager-Magazins ist ein Unikat. Keine andere wissenschaftliche Einrichtung und schon gar kein anderes Medium recherchiert derart umfangreich und im Detail, wer in Deutschland über am meisten Vermögen verfügt und wo das ganze Geld eigentlich herkommt. Das war immer schon relevant, in diesem Jahr aber, wo die neue Regierungskoalition aushandeln muss, wer den gewaltigen Umbau des deutschen Sozialstaats und Wirtschaftsstandorts finanzieren muss, ist die Relevanz und Brisanz besonders hoch. Dazu kommt, wir sind bei unseren Recherchen in diesem Jahr auf gleich 2 Rekorde gestoßen. Der erste, 722 Milliarden Euro. Über so viel Buchvermögen verfügten die 100 reichsten Deutschen noch nie. Es ist im Vergleich zu 2020 ein Plus von 116 Milliarden Euro. Zweiter Rekord, 213. So viele Milliardärinnen und Milliardäre gibt es inzwischen in Deutschland. 24 mehr als im vergangenen Jahr und damit erstmals mehr als 200. Wie kommt das? Wer sind Deutschlands Superreiche? Und was haben sie mit all ihrem Geld vor? Darüber wollen wir heute informieren und dazu habe ich 2 meiner Kollegen eingeladen, die sich wirklich auskennen. Zum einen Christoph Nesshöfer, der unser großes Rechercheprojekt zu Deutschlands Reichsten seit Jahren verantwortet und deswegen schon von Berufswegen sehr viele Menschen mit sehr viel Vermögen regelmäßig trifft. Guten Morgen, Christoph.
Schönen guten Morgen, Sven.
Und zum anderen Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen, Sven.
Christoph, allein die Top 100 haben ihr Vermögen um mehr als 100 Milliarden Euro auf 722 Milliarden Euro gesteigert. Die Zahl der Milliardäre in Deutschland ist erstmals über die Marke von 200 gestiegen. Warum gehören Deutschlands Reichste, von einigen Ausnahmen abgesehen, nahezu komplett zu den Corona-Gewinnern?
Ja, man kann da 2 Faktoren unterscheiden, ganz grob gesagt. Das eine ist die Makroökonomie, vor allem die niedrigen Zinsen. Und das andere sind einfach gute Geschäftsmodelle. Denn die meisten Reichen sind ja Unternehmer, besitzen Unternehmen oder haben große Anteile an ihnen. Also das sind einmal die niedrigen Zinsen, die wir durch die eigentlich Dauerkrisenpolitik seit Jahren haben. Die kommen traditionell natürlich den Leuten zugute, die bereits Kapital besitzen. Nur die Unternehmen haben, die können ihre Unternehmen günstiger finanzieren. Die Aktienkurse steigen, die können besser investieren. Und das ist ein Riesenvorteil für die, die schon Kapital besitzen. Das geht auch für die Immobilienpreise. Da fließt auch viel Geld rein. Immobilien kann man natürlich super finanzieren, wenn man kaum Zinsen zahlen muss. Das ist ja sogar ein Vorteil für die kleinen Häuslebauer. Und es ist ein Kreislauf, der sich eigentlich seit Jahren ständig befeuert.
Und was meinst du mit den richtigen Geschäftsmodellen?
Das ist ein bisschen komplexer natürlich. Die Pandemie hat gezeigt, dass die bestehenden Geschäftsmodelle der großen deutschen Unternehmer sich eigentlich sehr gut bewährt haben. Natürlich einige Branchen ganz besonders, also wenn man so an Logistik denkt oder auch Impfstoffe. Das sehen wir in unserer Liste. Derjenige, der Hochvermögende, der am stärksten zugelegt hat, ist Herr Kühne. Dem gehört unter anderem der Logistikkonzern Kühne und Nagel. Der konnte sein Vermögen mehr als verdoppeln, einfach weil der Aktienkurs seines Unternehmens so extrem von der Pandemie profitiert hat. Und das zweite Beispiel sind die Strukturen. Strüngmann-Brüder mit ihrem Konzern BioNTech, der den ersten Impfstoff gegen Corona auf den Markt gebracht hat. Das Unternehmen ist seit einem knappen Jahr an der Börse und hat dann eine Bewertung von an die 70 Milliarden Dollar erreicht. Und den Brüdern, die das Unternehmen von Beginn an gefördert haben, finanziert haben, gehört knapp die Hälfte. Das Zweite sind natürlich die neuen Geschäftsmodelle, die wir haben. Soll heißen vor allem Internetunternehmen. Das ist ein richtiger Digitalisierungsschub, den wir erleben. Der wird auch befördert natürlich wiederum durch das viele Kapital, was die Vermögenden haben, weil das fließt zum Teil auch in die Digitalfirmen. Da gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Unternehmern und Unternehmen, die sich da hervorragend entwickelt haben. Und diese Unternehmer landen auch in unserer reichsten Liste. Gibt zum Beispiel Unternehmen Shopify, das sitzt zwar in Kanada, ist aber von einem deutschen Realschulabgänger, Tobias Lüttke, gegründet worden und ist, glaube ich, fast mittlerweile 180 Milliarden Dollar wert. Dann gibt es, das ist ein Unternehmen, was Software für Online-Shops anbietet. Dann gibt es ein Unternehmen wie Celonis in München, was Unternehmenssoftware anbietet, das den Unternehmen hilft, ihre eigenen Daten besser zu nutzen und sich selbst besser zu verstehen. Das hat eine Milliardenbewertung erreicht. Oder auch Zalando, kennt fast jeder, ja, großer Modehändler. Das spüren natürlich auch die Gründer, die immer noch Aktienpakete besitzen davon.
Und was war bei den Ersten der Rangliste, also den reichsten Deutschen, Susanne Klatten und ihrem Bruder Stefan Quandt, beide Großaktionäre von BMW, was war da ausschlaggebend für den Sprung?
Ja, die haben vor allem davon profitiert, dass sich die Aktie von BMW in den letzten 12 Monaten sehr gut entwickelt hat, nachdem das in den Jahren davor, oder vor allem im Jahr davor, nicht ganz so optimal gelaufen ist. Das ist der größte Posten im Portfolio der Geschwister und da hat der massive Zuwachs dazu geführt, dass sie wieder auf Platz 1 gerutscht sind. Man muss aber auch sagen, dass sich andere Bereiche des Portfolios der Quants, gerade von Frau Klatten, ganz gut entwickelt haben im Vergleich zu den Jahren davor, also Altana oder SGL Carbon, solche Industriekonzerne, denen geht es eigentlich ganz gut und das hat auch dazu geführt, dass die Bewertungen hier gestiegen sind.
Also wenn wir zusammenfassen, dass wir diese Rekorde zu verzeichnen haben, liegt an einer Mischung aus Glück und Können.
Genau, das ist eine Sache der Perspektive, was wichtiger war. Aber insgesamt kann man, glaube ich, schon sagen, dass die heimischen Vermögenden ihre Unternehmen gut durch die Krise geführt haben. Und wir haben auch dieses Jahr ausgewertet die vergangenen 20 Jahre unserer reichsten Liste, die Top 100, die sich eigentlich entwickelt haben. Und da kann man eigentlich die gleiche Tendenz feststellen. Also die Zuwächse waren über die 20 Jahre überdurchschnittlich stärker als DAX oder Bruttoinlandsprodukt oder auch des Volkseinkommens, begünstigt durch die Krisenpolitik. Gleichzeitig sind die Unternehmen gut geführt worden.
Martin, viel von dem Staatsgeld, Christoph hat es schon angedeutet, das an Firmen, Unternehmen, aber auch an Private ging, hat also über den Transmissionsriemen der Wirtschaft den Wohlstand der Wohlhabenden genährt. Kann man das so sagen?
Absolut kann man das so sagen. Also bestes Beispiel dafür sind die Subventionen für die E-Autos. Das ist ja die E-Auto-Prämie, aber auch staatliches Geld für Ladestationen, Milliardensubventionen für Batteriestandorte etc. pp. Das hat eben auch zu den gestiegenen Gewinnen und Bewertungen der Autokonzerne beigetragen. Christoph hatte ja eben schon die Quants erwähnt. Ne? Das hat also durch die gestiegenen Gewinne von BMW und die höheren Bewertungen der Aktie führte das natürlich ziemlich direkt einfach zu höheren Bewertungen des Vermögens der Quants und wahrscheinlich, darf man annehmen, auch zu höheren Dividenden im kommenden Jahr, ne, wenn die ausgeschüttet werden. Das Ähnliche gilt für die Porsche-Familie bei VW und naja, wird das nicht nur auf Deutsche begrenzt, die Subvention. Die Leute sind zwar nicht in unserer Liste, aber Leute wie Li Shufu, der Daimler einen großen Anteil hält, Gründer von Geely, auch ein Autokonzern, und Teslas Elon Musk, der eine Fabrik bei Berlin baut und dafür wahrscheinlich 1 Milliarde an Subventionen kriegen wird. Das hilft denen ja auch, sind ja auch keine armen Leute.
Deren Vorteil ist, wenn man so will, dass sie nicht im Fokus der deutschen Öffentlichkeit stehen. Die Deutschen reichen aber schon. Deswegen, Christoph, die Frage, die sich daraus ableitet, seit Jahrhunderten schon und die wir auch gerade in Deutschland wieder intensiv diskutieren, die lautet, ist das gerecht, diese Verteilung? Ich will mich der Frage mal anders nähern oder wir sollten uns der Frage vielleicht anders nähern. Was machen die Milliardäre in Deutschland eigentlich mit dem Geld und mit dem Vermögenszuwachs, den wir verzeichnen?
Naja, in Deutschland gibt es schon eine relativ zurückhaltende Kultur im Umgang mit Reichtum. Also verprassen ist nicht unbedingt das, was die deutschen Milliardäre machen. Es gibt sogar einige Beispiele, wäre Dieter Schwarz, der Gründer und große Mann bei Lidl, ist der reichste deutsche Mann, allein wenn man das mal so nimmt, der lebt nach allem, was wir wissen, ein äußerst bescheidenes Leben mit einem sehr überschaubaren Heim und sehr überschaubaren Lebenswandel. Also da wird überhaupt nichts präsentiert und raushängen lassen, es wird nicht geprotzt. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wenn man natürlich Vermögen hat, darf man es auch mal genießen. Also der Reinhold Wirth zum Beispiel, der den großen Schraubenhändler oder Werkstoffhändler da hochgezogen hat, mittlerweile fast 10 Milliarden Vermögen, schätzen wir. Er hat natürlich eine schöne Yacht. Oder Hans-Peter Wild, der Capri-Sonne-Macher und früher mal ein großer Unternehmer bei Aromastoffen, besitzt auch ein schönes Schiff, was er letztes Jahr mal mit seiner Crew an den Kai gesetzt hat, ein bisschen zu hart. Das dürfen die sich natürlich leisten, aber die Mehrheit nutzt das Vermögen schon einmal, um die Zukunft zu sichern, ihrer Unternehmen und ihrer Familien. Es wird natürlich auch investiert, es wird diversifiziert und man versucht, es vernünftig anzulegen.
Naja, ein gutes Beispiel für unternehmerisches Investieren sind die Gebrüder Strüngmann. Sie haben 2005 den Generika-Hersteller Hexal verkauft und den Erlös unter anderem, blieb auch noch für anderes Geld da, in verschiedene Biotech-Unternehmen investiert. Das waren also insgesamt rund 1 Milliarde Euro Risikokapital pur, weil bei Biotech weiß man ja einfach nicht, kommt dabei was raus. Bei den Strüngmanns ist es jetzt so gewesen, ein paar Unternehmen sind durchgefallen, allerdings echt wenige. Ein paar performen ganz ordentlich. Und dann natürlich der absolute Hammer, BioNTech, der Impfstoffhersteller, den ja viele von uns vom Arzt oder vom Impfzentrum kennen, durch die Spritze. Und da ist natürlich viel Glück dabei. Den beiden gehört 45% an den rund 70 Milliarden Dollar. Da ist viel Glück dabei, wenn man so einen Treffer landet. Aber das Prinzip als solches, dass man Geld in bestehende oder neue Unternehmen steckt, kann und sollte jeder Milliardär eigentlich nachmachen. Ne? Denn das bringt neben dem persönlichen Erfolg, das ist natürlich immer der Hauptantrieb der Menschen, auch einen hohen gesellschaftlichen Ertrag. Also sprich Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Fidelity International. Informieren Sie sich umfassend über aktuelle Tendenzen in der Finanzwirtschaft mit dem Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Der Kapitalmarktstratege Carsten Röhmhelt analysiert die aktuelle Marktsituation und zeigt die Potenziale von morgen auf. Von den Kosten der Energiewende über die deutsche Industrie nach den Lockdowns bis zum Thema Inflation. Mit exklusiven Gästen und Experten für unterschiedliche Blickwinkel. Jetzt reinhören in den Fidelity Kapitalmarkt Podcast.
Davon gibt es aber offensichtlich nicht genügend. Laut Bundesbank lagern derzeit rund 5,5 Billionen Euro an Geldvermögen auf den Konten der deutschen Unternehmen, häufig ja Familienunternehmen, zum großen Teil also wirklich dort liegend und eigentlich zu investieren. Das passiert aber offensichtlich nicht. Was ist da los?
Ja, das Geld wird häufig in Unternehmen quasi gelagert, so wie Kartons im Lager. Ja, das sieht man an den meist hohen Eigenkapitalquoten, die die Familienunternehmen in Deutschland haben. Das sind nicht selten über 50%. Ne? Das schafft Sicherheit für Krisenfälle, auch eine gute Sache, und verhindert natürlich auch, dass man darauf Steuern zahlen muss. Weil wenn man das Geld rausnehmen würde, zum Beispiel statt es einfach in der Firma liegen zu lassen, müsste man ja Steuern bezahlen. Soweit, so verständlich. Gleichzeitig aber auch, so mal aus volkswirtschaftlicher Sicht, ist das ein Indiz dafür, dass nicht genug investiert wird. Das hat ja nicht zuletzt auch der Internationale Währungsfonds ausdrücklich mit Bezug auf die Familienunternehmen kritisiert, ne? Denn dadurch fehlt das Geld für eine weitere wirtschaftliche Entwicklung. Aus viel wird also nicht mehr. Ne? Dabei wäre es ja tatsächlich doch ein leichtes im Augenblick bei den niedrigen Zinssätzen, Christoph hat es ja erwähnt, eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital zu machen, also Geld aufzunehmen und dann richtig zu investieren, sei es in neue Produktionslinien, sei es in neue Firmen. Ja, zu tun gibt es ja genug. Die Wirtschaft klimagerecht umzubauen ist ja gerade das Diktat der Stunde in gewissermaßen oder das Diktat der nächsten Jahre. Übrigens, Christoph hat das erwähnt mit den Immobilien. Wenn du viel Geld in Immobilien steckst, ist das, treibt das die Immobilienpreise. Das ist natürlich für die Wertentwicklung dann insgesamt gut, wenn man viele Immobilien hat, wie viele Reiche es eben tun. Aber auch das hilft dem Wirtschaftskreislauf eigentlich nicht oder kaum.
Vielleicht dazu noch ein Aspekt. Der Immobilienboom hat ja auch eine gewisse Gefahr, weil viele der Vermögenden investieren ja auch in Gewerbeimmobilien. Gleichzeitig reduzieren sie in ihren eigenen Unternehmen durch den Homeoffice-Trend die Menge an Bürofläche, die sie benötigen. Das heißt, der Druck, der sich da aufbaut, gerade auf dem Büroimmobilienmarkt, der ist bisher noch gar nicht richtig durchgeschlagen. Aber es gibt viele, die erwarten, dass das in einiger, nicht allzu langer Zeit der Fall sein wird. Und dann bekommen wir da wiederum Druck. Also da auch wären die Immobilien eine schlechtere Alternative, als es vernünftig zu investieren in die Zukunft der Unternehmen.
Ja, da schließt sich ja fast logisch eine Frage an. An euch beide würde ich die gerne stellen. Wenn das Geld da so unproduktiv rumliegt, das ja nicht zuletzt aufgrund der ordentlichen staatlichen Rahmenbedingungen in Deutschland erwirtschaftet wurde, sollte man es dann nicht eher wegbesteuern? Wenn schon nicht über die Vermögensteuer, dann vielleicht über die Erbschaftssteuer. Martin, vielleicht fängst du an. Was meinst du?
Ja, also beim jetzigen Stand der Vorkoalitionsberatung, so muss man es ja wohl nennen, wäre mein Tipp, dass es keine oder kaum Steuererhöhungen für Reiche geben wird. Denn die FDP wird da nach allem, was man so liest und hört, nicht mitmachen. Und vielleicht ist es ja auch wirklich nicht nötig. Wenn ich aber persönlich eine Steuer erhöhen müsste oder sollte, ich würde mir die Erbschaftssteuer aussuchen. Ich habe mal nachgeschaut, zuletzt in 2020 war das Aufkommen bei 8,5 Milliarden Euro von allen Deutschen. Das ist also gewissermaßen eine Bagatellsteuer inzwischen und ist natürlich gar nichts angesichts der Vermögen, über die wir vorher gesprochen haben. Also, bevor ich die Mehrwert- oder Einkommensteuer erhöhen würde oder bevor ich eine komplizierte Vermögensteuer einführen würde, würde ich die Erbschaftssteuer nehmen. Aber vielleicht funktioniert es ja auch so, dass der Staat genug Anreize schafft, mehr zu investieren. Dann würde es boomen hierzulande. Vielleicht erinnert ihr euch an den einen Film, Gelder sind vorhanden, sagt der Held in einem Film von Detlef Buck. Der Film heißt übrigens, ein ganz witziger Film, Wir können auch anders. Sprich, auf die Situation gewendet, wenn die Leute auf ihrem Geld sitzen bleiben, kann man von Staats wegen immer noch die Steuern erhöhen.
Christoph?
Ja, das sehe ich genauso. Und man darf auch eins nicht vergessen, auch wenn das natürlich gerne von den Familienunternehmern so als Schreckgespenst an die Wand geworfen wird, wenn man das übertreibt und die Vermögen, auch die großen Vermögen, die Unternehmen zu stark besteuert, dann gibt es schon die Gefahr von Fluchtbewegungen, die der Wirtschaft insgesamt schaden können. Wir hatten ja schon im Wahlkampf die Diskussion, als das Thema Rot-Rot-Grün von der CDU sehr stark nach vorne geschoben wurde, als Gespenst, dass einige Vermögende oder sich dann dazu geäußert haben, sie würden dann das Land verlassen. Darf man nicht vergessen, dass so ein Wegzug auch dann einmal kräftig besteuert wird vom Fiskus meistens, je nachdem, wie man das organisiert. Aber das sollte man nicht ganz von der Hand weisen. Zum Beispiel der Vater von Herrn Kühne, den wir eingangs erwähnt haben, von dem Logistikunternehmer, ist in den 70er Jahren aufgrund der sozialliberalen Regierung unter Herrn Brandt aus dem Land in die Schweiz übergesiedelt, weil er Angst hatte, er würde komplett enteignet. Ist natürlich nie passiert, war alles völlig überzogen. Aber das ist einer der Gründe dafür, warum Herr Kühne seit vielen Jahren in der Schweiz lebende Unternehmen dort angesiedelt hat.
Ja, aber auch immer noch ein bisschen Trauer, dass er jetzt in der Schweiz ist. Man sieht das ja an seinem, in dem Fall, weitgehend verfehlten Engagement beim HSV.
Richtig, ja. Seine Heimatstadt, die ihn nie losgelassen hat, in der er aber nicht mehr so oft sein kann, weil er ja in der Schweiz lebt.
Ja, vielleicht wird es ja besser laufen, wenn er in der Hansestadt wohnen würde. Wobei, gibt es auch Grund zum Zweifeln. Martin, was muss die neue Koalition tun, um die Kompetenz und das Vermögen der reichsten Deutschen besser zu nutzen für das Land? Diese Rekordzahlen, die wir jetzt herausgefunden haben, sind ja eigentlich die perfekte Vorlage, sich darüber mal intensiv Gedanken zu machen.
Ja, okay. Leider darf ich den Koalitionsvertrag nicht schreiben. Ich versuche es trotzdem mal, ein paar Punkte zum Ausdruck zu bringen. Also ich fange mal mit einer Plattitüde an. Ist immer schön, leicht reinzukommen. Weniger Bürokratie, etwa in Genehmigungsverfahren. Dann fließt auch mehr Geld in eine klimagerechte Infrastruktur oder zum Beispiel die Windkraft. Klare, zweiter Punkt, gerne auch scharfe Regulierung, etwa über einen hohen CO2-Preis. erst dann lohnt sich der Umbau. Wenn man sieht, okay, ich muss was tun, weil sozusagen Erdöl und Gas auf Dauer zu teuer werden, dann tue ich auch was. Dritter Punkt, steuerliche Vorteile für die, die investieren und deren Geld arbeitet, gegenüber denen, die es, wie es ja gelegentlich geschieht, rumliegen lassen. Und ja, vielleicht noch einen vierten Punkt. Wir haben ja eine Hauptaufgabe eigentlich jetzt, die Infrastruktur klimagerecht umzubauen und Digitalisierung, großes Thema, Glasfaserkabel. Da könnte natürlich auch der Staat helfen, indem er Möglichkeiten für privates Kapital schafft. Ein Beispiel, Bahn, da ist im Moment die Bahntrasse und sozusagen die Züge, die sich darauf bewegen, die gehören in der Regel alle der Bahn, der Deutschen Bahn. Es gibt ein paar kleine Unternehmen, die aber alle über Wettbewerbsnachteile klagen. Ich glaube, da ließe sich viel mehr Geld akquirieren und viel mehr Kapital, wenn die Bundesregierung die Bahn reformieren würde. Die Grünen wollten das ja eigentlich immer. Okay, kurzum, der Koalitionsvertrag, mein persönlicher, ist jetzt fertig, muss einen eindeutigen Fahrplan vorgeben und der Wirtschaft auf dem Weg dahin viel Freiheit lassen. Warum glaube ich übrigens, dass das funktioniert? Das hat damit zu tun, weil der Erwerbssinn der Vermögenden, wie man ja leicht sehen kann, außergewöhnlich ausgeprägt ist. Zurzeit wissen viele von Ihnen schlicht nicht, wohin mit dem Geld.
Ein Luxusproblem, aber das sollte sich ja lösen lassen seitens der Politik. Zumindest hoffen wir das sehr. Martin, vielen Dank.
Gerne.
Christoph, ganz herzlichen Dank.
Gerne, Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über Deutschlands Superreiche wissen wollen oder generell an exklusiven Informationen zu den wichtigsten Trends der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes. Und mehr noch, ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und ebenfalls in den Shownotes. Christoph Nesshöfer, Martin Noé und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.